Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, auf die ich unter anderem deshalb sehr gespannt bin, weil eine Frau mit großem Sachverstand heute hier in der Runde sitzt. Eine der Top-Ökonominnen des Landes, sogenannte Wirtschaftsweise, die gerade, glaube ich, von der Klausurtagung der CSU in Seon kommt und die keine Scheu vor Kontroverse hat, die beispielsweise die Entscheidung der Kollegen der Welt am Sonntag, die Wahlempfehlung von Musk für die AfD abzudrucken, ausdrücklich verteidigt, obwohl sie Musk sehr kritisch sieht und die offenbar ähnlich kritisch auf die grüne Wirtschaftspolitik schaut, wenn sie sagt, vor allem grüne Spitzenpolitiker glauben offenbar, nur wenn sie selbst bestimmen, was passieren soll, dann kommen wir in Deutschland voran. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Herzlich willkommen, Veronika Grimm. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und es ist ein schöner Zufall, dass einer der grünen Spitzenpolitiker, die Frau Grimm offenbar im Hinterkopf hat, heute hier bei uns sitzt. Er ist 35 Jahre alt, glaube ich. Aber schon der neue Chef bei den Grünen, offenbar einer, der Menschen für sich einnehmen kann, wurde gerade mit fast 93% ins Amt gewählt. Ein guter Typ, sagen selbst hartgesottene Berliner Politikjournalisten, der gleich zu Beginn seiner Amtszeit selbstkritisch gesagt hat, Politik, die nicht lernfähig ist, hat keine Chance in dieser Zeit, und zwar zu Recht. An so einen Satz wird man gern erinnert, wenn es eng wird. Herzlich willkommen, Felix Balaschak. Freue mich sehr. Ja, und er ist einer dieser hartgesottenen Berliner Politikjournalisten, Verleger, Publizist, der sagt, es gibt im Moment nur zwei Themen, die die Deutschen wirklich bewegen, Wirtschaft und Migration. Und bei beiden tun sich die Grünen unglaublich schwer, endlich mal den Weg der Ordnung zu gehen. Das klingt so, als hätte er so einen komischen Hang zu autoritären Knalltüten, hatte aber mitnichten. Was also meint er damit? Und weil er wie Veronika Grimm gerade aus Bayern kommt und sogar da wohnt, wollen wir ihn fragen, ist die schwere Grünen-Fixierung von Markus Söder eigentlich noch heilbar? Oder meint er das gar nicht so? Herzlich willkommen, Wolfram Weimer. Freue mich sehr. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir mit einem wirklich weit gereisten über Amerika sprechen, wo er lange als Korrespondent gearbeitet hat. Einer aber, und das ist das, was die Sache so interessant macht, der auch China bestens kennt, der Südostasien insgesamt bestens kennt, der eine zweiteilige Reportage über pazifische Schatzinseln mitbringt. Da sehen wir ein paar sehr schöne Bilder. Laufen, glaube ich, heute und morgen hier im Programm. Eine Reportage, die es in sich hat. Wir haben, sagt er, eine Fläche umrundet, die ungefähr so groß ist wie China und die USA zusammen. Aber es leben dort nur halb so viele Menschen wie in Berlin. Und trotzdem richtet sich der geostrategische Blick nicht nur der Chinesen zunehmend auf diese Region. Und die Frage ist, warum? Herzlich willkommen, Johannes Harloff. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Johannes. Und das ist auch die Frage an Elmar Thewissen, der uns, guck mal, da steht da irgendwo im Nirgendwo, an Elmar Thewissen, der uns gerade aus den Everglades, so sieht's aus, in Florida zugeschaltet ist. Elmar, warum richtet sich der Blick des neuen Präsidenten plötzlich auf Grönland, auf Panama, auf Kanada? Warum soll der Golf von Mexiko plötzlich Golf von Amerika heißen? Viele verstörende Dinge, die wir da hören. Guten Abend. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Guten Abend in die Runde nach Hamburg. In der Tat sind wir hier auf dem platten Land in Florida, weil wir hier vorhin mit einem Farmer geredet haben, der ehemaliger republikanischer Abgeordneter ist. Und den haben wir natürlich auch gefragt, was macht der Trump da eigentlich? Und der sagt, hey, der ist Geschäftsmann. Der stellt Maximalforderungen auf und guckt dann, wie weit er damit kommt, um nachher den besten Deal rauszuschlagen. Und ich glaube, das hier ist der Schlüssel. Mhm. Er hat das gestern bei der Pressekonferenz gesagt, weil es geht einerseits darum, sicherzustellen, dass Wirtschaftsinteressen Amerikas berücksichtigt werden. Zum Beispiel niedrigere Durchfahrtgebühren für den Panama-Kanal. In Grönland gibt es viele wichtige Rohstoffe wie Lithium, wie Kupfer und einiges andere, was man dringend braucht. Und er will sicherstellen, dass Amerika Zugang dazu hat. Und das Zweite, und ich glaube, das ist der auch für uns wichtige Grund, ist ein strategischer. Donald Trump sagt, es geht hier um die große Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Er erwähnt die Europäer dabei eigentlich, wenn, dann überhaupt nur am Rande. Aber ist eben der festen Überzeugung, China und Russland gemeinsam wollen die Arktis als Durchgangsweg für den Handel etablieren. Und da liegt Grönland eben wunderbar strategisch genau richtig. Dort kann man Handelshäfen aufmachen. Man muss sicherstellen, glaubt er, dass eben diese Wege offen bleiben, dass China das nicht dominiert. Mhm. Und deswegen Ausbau der amerikanischen Militärpräsenz auf Grönland. Und wenn die Europäer das nicht wollen, dann, zumindest droht er ja damit, dann möglicherweise auch mit militärischer Gewalt. Man muss dann sehen, ob er es am Ende auch wirklich ernst machen würde.
Er sagt, dass dieser Satz ist so verstörend, weil er so seltsam imperialistisch klingt. Und man denkt an Leute wie Putin und andere. Und man hat dann auch die Taiwan-Frage im Hinterkopf. Man weiß nicht mal genau, ob Dänemark überhaupt Rechtsanspruch hat auf Grönland. Aber wenn ja, dann sollten sie ihn aufgeben. Denn wir brauchen Grönland für unsere nationale Sicherheit. Das ist doch gaga.
Ja, es ist im Grunde genommen... Ja, es verspottet ja die Charta der Vereinten Nationen. Da sind territoriale Integrität und Souveränität ja tief drin verankert. Mhm. Darum ging es ja auch in den letzten Jahren, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, hier droht, ich sag mal ein bisschen verklausuliert, der größte NATO-Partner damit, dass er das Territorium eines anderen NATO-Partners möglicherweise angreifen könnte, um die militärische Präsenz auf Grönland zu haben, das Ganze vielleicht sogar sich einzuverleiben. Es würde ja dann die Beistandspflicht auslösen. Da müssten ja die Europäer an die Seite von Dänemark treten gegen die USA. Also es klingt völlig verrückt. Aber es hat eben den Sinn, dass man die Europäer schockiert, um am Ende vielleicht doch zu dem Punkt zu kommen, dass die amerikanische Militärpräsenz in Grönland ausgebaut werden kann.
Die Forderung kommt ja nicht zum ersten Mal. Ich weiß auch, dass sie in Skandinavien große Unruhe auslöst. Noch mal ganz kurz gefragt, Emma, wie ernst zu nehmen ist so etwas? Wie wird das in Amerika diskutiert?
Ja, hier werden natürlich auch die riesigen Schlagzeilen gemacht. Donald Trump ist ja sehr geschickt darin, dass er es ja nicht offen heraus sagt. Er hat ja nicht gesagt, wir marschieren dann ein in Grönland, sondern er hat nicht ausgeschlossen, dass man da was tun muss. So hat er es ja formuliert. Genau. Und auch das gehört natürlich zur Strategie dazu. Die Welt verfällt gleich in Aufregung, auch hier in Amerika, die großen Fernsehsender, die großen Zeitungen. Aber das ist Teil eben der Trumpschen Strategie, diese Erregung zu befeuern und dann seine Ziele durchzusetzen. Wichtig ist aber auch, es geht hier auch um wirtschaftliche Interessen von Donald Trump selber. Er stand hier in Mar-a-Lago ja gestern bei der Pressekonferenz und am Rande standen zahlreiche Geschäftsleute, die darauf hoffen, dass er vielleicht in Sachen Panama, vielleicht in Sachen Grönland auch Möglichkeiten erschließt, für sie Geschäfte zu machen. Von denen dann, da hängt tatsächlich das Trump-Imperium mit dran, also der große Konzern an der einen oder anderen Stelle auch sein Konzern profitiert. Also man muss das alles, ich glaube, schon mit großer Sorge beobachten.
Grönland ist das eine. Elmar, da sehen wir gerade noch mal dieses Foto. Die Trump-Maschine, sein Sohn ist dahin geflogen, offiziell nur als Tourist. Da sehen wir Bilder, glaube ich, vom Flughafen in Nuuk, der grönländischen Hauptstadt. Da leben gerade mal 55.000, 56.000 Menschen. Mehr sind es nicht auf der größten arktischen Insel. Das ist das eine. Panama ist das andere. Und der Satz, den du eben auch in Bezug auf Grönland genannt hast, da muss man möglicherweise was tun. Den hat er ja in Bezug auf Panama auch so fallen lassen. Was heißt das denn, da muss man möglicherweise was tun? Was genau hat er da vor?
Ja, er behauptet ja, dass der schlechteste Deal, den Jimmy Carter, der verstorbene US-Präsident, je gemacht habe, wäre, den Panama-Kanal für einen Dollar Panama zu überlassen. Und er glaubt, dass er sicherstellen muss, dass in Panama der chinesische Einfluss nicht größer wird. China hat ein großes Interesse, in dieser Region Mittelamerikas halt seine Einflusssphäre weiter massiv auszubauen. Und Donald Trump geht es auch hier darum, um sicherzustellen, dass der Panama-Kanal langfristig offen ist für den Handel der westlichen Mächte, die USA davon profitieren können. Und es ist nicht auszuschließen, dass er vorhätte, den Panama-Kanal Signal tatsächlich, indem er vielleicht die rechtlichen Grundlagen bestreitet von diesem Vertrag damals, versucht zu okkupieren, unter amerikanische Aufsicht wiederzustellen. Das ist aber unterm Strich, sage ich mal, nicht viel anders als das, was Wladimir Putin ja in Sachen Ukraine gemacht hat, wo er ja behauptet, dass rechtlich gesehen zum Beispiel die Krim ja eigentlich russisches Territorium sei.
Und der sollte nicht die Referenz sein in dem Zusammenhang. Und letzter Punkt noch ganz kurz, Elmar, Kanada. Wie gehen die Kanadier mit dieser seltsamen Debatte um? Er sagt, da gibt es diese komische künstliche Grenze, die hat irgendwann mal einer festgelegt und so. Und eigentlich seid ihr sozusagen nur ein anderes Amerika. Und wenn Trudeau jetzt nicht mehr im Amt ist, dann könnt ihr doch einfach direkt unter unsere Fittiche kommen. Ich weiß, dass die Kanadier das überhaupt nicht gut finden. Wie finden die Amerikaner das?
Also die Kanadier weisen das mit Abscheu und Empörung zurück und bieten sogar an, man könnte ja vielleicht Alaska übernehmen oder andere Bundesstaaten Kanada zuschlagen, damit es denen mal auch wieder ein bisschen besser geht. Hier in Amerika wird das auch kritisch gesehen, weil man sieht Kanada eigentlich als einen extrem wichtigen Handelspartner. Das hat aber Donald Trump ja nicht davon abgehalten, Strafzölle gegen Kanada anzudrohen, auch massive Strafzölle gegen Mexiko. Auch das ein extrem wichtiger Handelspartner für die USA. Also es geht offenbar darum, das System so richtig schön in Aufregung zu versetzen, um, ja, das weiß man bei Donald Trump nicht genau, vielleicht eher seine wirtschaftlichen und innenpolitischen Ziele durchzusetzen oder vielleicht hat er tatsächlich am Ende den Größenwahn zu sagen, man müsste sich andere Staaten einverleiben.
Also Elmar, danke dir ganz herzlich für diese kurze, sehr prägnante, präzise Auskunft. Wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen. Vielleicht geht es dann um Liechtenstein. Wir werden sehen. Danke dir sehr. Johannes Hanau ist bei uns in der Runde, den ich gerne fragen würde. Johannes, du hast als Korrespondent in New York lange gearbeitet. Es gibt eine sehr sehenswerte Doku, an die ich gerade denken musste, von dir aus 22, glaube ich. Ne?
Da haben wir hier drüber gesprochen. Da ging es genau um die Frage.
Über Grönland, den Machtpoker in der Arktis. Das heißt, was ist das Interesse daran? Worum geht's da? Was ist der geostrategische Plan?
Also, haben wir vielleicht ganz kurz noch zu dem, was Elmar gesagt hat. Donald Trump hat immer seine Verachtung für die Vereinten Nationen und für das Völkerrecht deutlich gemacht. Das hat er immer gesagt, dass eine Quatschbude braucht man alles nicht und so weiter. Also, mit Völkerrecht braucht man Donald Trump nicht zu kommen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das Ganze ist aus meiner Sicht eine Machtfrage. Natürlich, Grönland hat sehr viele Rohstoffe. Und das haben wir jetzt auf dieser nächsten Doku, wo wir waren, im Pazifik. Auch da geht es sehr um Rohstoffe. Da ist eine Konkurrenz mit China. Das zweite ist oben, tatsächlich ist es so, die Russen haben damals uns gesagt bei dieser Doku, sie rechnen damit, dass es einen riesigen wirtschaftlichen Aufschwung für Russland gibt, wenn die Schifffahrtsstraße endlich frei ist. Denn der Weg von Asien über den Pol oben ist sehr viel kürzer. Ich glaube, nur ein Drittel kürzer, als wenn man das unten rum machen würde. Das seien riesige wirtschaftliche Vorteile, die man daraus ziehen könnte.
Da reden wir über die Nordostpassage,
dann,
über Sibirien
und
sozusagen.
Ja, genau, Nordostpassage.
Nördlich von Sibirien.
Genau. Und das ist natürlich ein ökonomisches und strategisches Interesse, das die Russen haben, das aber auch China hat. China bezeichnet sich ja mittlerweile als arktisnahe Anrainer.
Genau.
Die dokumentieren damit, dass sie da oben eine zentrale Rolle spielen wollen auf diesem alternativen Schifffahrtsweg. Das ist tatsächlich der Punkt und ich glaube, dass Amerika da strategisch in diese Richtung denkt und dass Donald Trump dabei, dass es ihm völlig egal ist, was das Völkerrecht dazu sagt.
Und Sekunde, Herr Weimar, Sie dürfen sofort, weil du ja im Moment in Singapur arbeitest, Südostasien, Taiwan, ich habe das eben gerade kurz angesprochen. Ich meine, könnte sich da der Nächste ermuntert fühlen und sagen, Freunde, gut, dann macht ihr das mit Grönland, dann macht sich das mit Taiwan.
Ja, ganz ehrlich, wenn man sich das anschaut, was im Moment gerade passiert, die alte Weltordnung ist passé. Ich glaube, das können wir sagen. Das funktioniert nicht mehr. Und im Moment ist die Welt dabei, sich neu zurechtzurütteln. So sehe ich das im Moment. Amerika, China, Russland, jeder versucht, seinen Einfluss dort geltend zu machen. Und was der Trump mit solchen Aussagen klar macht, ist Richtung Russland, das mit der Ukraine ist nicht so schlimm. Und das gleiche macht da das gleiche Signal sendet er an China. Wenn ihr Taiwan, wenn ihr das für euch haben wollt, ist auch okay, sondern wir müssen das unter uns drei Großen ausschließen irgendwann. Aber alles andere ist uns eigentlich egal. Das ist das Signal, das er sendet. Das ist so eine Art Neo-Imperialismus, der da gerade auf den Weg gebracht wird, was uns in Europa, glaube ich, sehr verstören sollte und wo wir uns ziemlich klar machen müssen, dass wir eine Idee davon entwickeln müssen, wie wir uns geopolitisch aufstellen. Das können wir nicht als einzelne kleine Staaten. Dann sind wir total verloren. Wir können das nur als Europa und das wird, glaube ich, für Europa sehr, sehr schwer.
Ich habe gleich noch eine Frage an Frau Grimm, aber erst Herr Weimar, bitte.
Ich teile die Analyse. Ich halte das auch nicht für einen Bluff von Trump und auch nicht den Einstieg in einen Deal, sondern wir haben es hier mit einer historischen Zäsur zu tun. Es geht wirklich um einen defining moment in den internationalen Beziehungen. Donald Trump kündigt den Multilateralismus auf und wir fallen zurück ins 19. Jahrhundert, Neonationalismus, Neoimperialismus. Und das ist katastrophal. Und Europa muss darauf reagieren. Und ich hoffe sehr, dass unsere Bundesregierung nicht einzeln darauf reagiert, dass der Kanzler nun Protest erhebt oder die Außenministerin Solidarität zeigt, sondern die Europäer müssen jetzt, noch bevor Trump überhaupt das Amt übernimmt, demonstrativ Einigkeit zeigen. Am besten muss Starmer, Macron, Tusk und Scholz nach Kopenhagen fahren und sagen, das akzeptieren wir nicht. Europa muss weltpolitikfähig werden. Das ist ein Begriff, den haben die EU-Kommissionspräsidenten vor 20 Jahren schon formuliert. Und jetzt ist es soweit. Wir müssen weltpolitikfähig werden und Trump die Grenzen aufzeigen, dass so etwas mit uns nicht zu machen ist.
Frau Grimm, wie schauen Sie da drauf aus? Durch eine wirtschaftliche Brille?
Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, es weiß auch niemand so ganz genau, was er damit meint. Es ist ja unglaublich provokativ. Es stellt unsere geltende Ordnung eigentlich in Frage, auch innerhalb der NATO. Man fragt sich ja auch, was passiert dann eigentlich innerhalb der NATO? Das ist ja ein Bündnisfall gegen ein NATO-Mitglied und auch noch das Stärkste. Das ist ja eine skurrile Situation. Ich glaube, es macht einerseits klar, dass man sich schon neu aufstellen muss, aber es macht eben auch klar, dass diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die ja hinter vielen von diesen Aktivitäten auch stehen. Es geht um Rohstoffe, es geht um wirtschaftliche Macht, es geht um Handelsrouten. Das ist für Europa auch extrem wichtig. Und das müssen wir uns klar machen. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir unsere Wirtschaftskraft so aufstellen. Und eigentlich sind wir noch viel abhängiger von außen als die Vereinigten Staaten oder als China, weil Europa ist eigentlich der Kontinent, der nicht die eigenen Rohstoffe hat, der nicht die eigene Energieversorgung sicherstellen kann, sondern der Handelsbeziehungen eröffnen muss. Wir machen das viel zu wenig. Wir haben eigentlich geschlafen, wir haben die Strategien aufgelegt in Deutschland. Und das haben wir auch ganz gut gemacht. Das steht da alles ausdifferenziert in der Wasserstoffstrategie, in der Rohstoffstrategie, kritische Rohstoffe, Lieferketten. Aber wir müssen natürlich viel konsequenter international kooperieren und Kooperationen anbahnen, gerade auch mit Afrika.
Aber mal ausbuchstabiert. Und wenn es so ist, dass wir auch ich glaube, Johannes sagte das in einem Interview, wir spielen für den Rest der Welt, auch als kleines Deutschland, eigentlich keine wirkliche Rolle mehr. Die nehmen uns nicht mehr ernst. Indien, Indonesien, ja, als neuer Player und so weiter, die kommen jetzt alle.
Die werden uns bald überholen.
Kommen mit einer ungeheuren Macht. Mal ausbuchstabiert, was heißt das? Heißt das, dass wir dann anfangen müssen, über Fracking zum Beispiel nachzudenken, hier in diesem Land?
Ja, erstmal.
Und ich stelle die Frage gleich an den neuen Grünen-Chef.
Die Diagnose ist total richtig. Wenn wir uns unsere Industrie angucken, wir haben in einer jüngeren Studie so eine Grafik erarbeitet, wo man sieht, wie viel Produktionskapazitäten für Cleantech, also PV, Windräder, Batterien, Elektrolyseure in China angekündigt werden und durchweg mehr, als sie selber für ihre Energiewendepläne brauchen und wie viel im Vergleich dazu in der EU, in den USA, in Indien angekündigt wird. Ne? Also es ist so 10% davon ungefähr, höchstens mal. Ne? Und meistens weniger, als wir für unsere Transformationsziele brauchen. Also das dreht sich um, dass sozusagen die Chinesen den Plan verfolgen, und den Weltmarkt mit diesen Anlagen zu beliefern. Das ist für uns nicht gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir damit einfach konkurrieren können, weil die über ihren großen Binnenmarkt natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, die Kosten runterzubekommen durch Skalierung. Es wird dann immer billiger dort. Und deswegen werden die sich einen Vorteil erarbeiten. Und das bedeutet eigentlich aus meiner Sicht, dass wir unser Land wettbewerbsfähig machen müssen und attraktiv für Neuansiedlung, aber wir wissen nicht genau, wer das ist. Also jetzt zu überlegen.
Also wir wissen nicht, wer dann kommt.
Genau. Also in der Politik jetzt zu überlegen, wir fördern jetzt mal die nächsten Champions, halte ich für total kritisch, weil die Politik wird das nicht gut erkennen können. Sondern wir müssen eben die Unternehmenssteuern runter, die Arbeitsbelastung, die Lohnnebenkosten, die Einkommensteuer senken, sodass die Produktionsfaktoren günstig sind und wir wieder attraktiv werden für Investoren. Wir haben eine gute Forschungslandschaft. Wir haben prinzipiell die Anlage, das Bildungssystem so zu entwickeln, dass wir auch wirklich gute Fachkräfte und gute Forscher hier entwickeln können. Und darauf müssen wir setzen, auf unsere Menschen.
Aber darf ich noch mal fragen? Es war ja eine strategische Entscheidung von Obama, glaube ich schon, zu sagen, wir gehen richtig rein ins Fracking. Wir wollen unabhängig werden, auch von russischem Öl und Gas und so weiter. Wir machen das jetzt selber, was heute dazu geführt hat, dass Amerika ist, glaube ich, der größte Produzent mittlerweile auf der Welt. Wir machen das nicht, weil häufig ökologische, um nicht zu sagen ideologische Bedenken im Weg stehen. Ich habe das Gespräch mal mit Stefan Weil geführt, der, ich glaube, morgen Abend bei uns ist. Der sagte, ja, so theoretisch in Niedersachsen, also da könnten wir schon was machen, aber wir werden es nicht tun, weil das ist einer deutschen Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. CO2-Abscheidung, auch so ein Thema. Also sind das die Themen, um die wir uns kümmern müssen? Ich meine, auch seltene Erden zum Beispiel ist ja etwas, die heißen ja nicht seltene Erden, weil sie nur so selten vorkommen, sondern weil nur selten jemand offenbar bereit ist, sie zu fördern. Aus diversen Gründen, weil es große ökologische Schäden sind, weil man das alles nicht sehen will. Wir wollen das nicht machen. Die Chinesen machen das.
Ja, ich glaube, wir müssen anders auf diese Themen schauen. Ob wir jetzt genau in Deutschland fracken, das wird an vielen Fragestellungen hängen. Die Frage ist auch, ob wir das schnell genug realisieren können. Wir haben ja auch eine relativ umfangreiche und aufwendige Regulierung, bis das alles dann tatsächlich passiert.
Da ist es wieder.
Dauert
genau.
Es ja ewig. Ja. Da müssen wir natürlich ran. Aber wir müssen diese kritischen Themen natürlich alle nochmal neu anschauen und möglichst auch sehr frühzeitig in der neuen Bundesregierung. Also ich glaube, das Thema Deregulierung ist ganz wichtig, dass wir wirklich schneller in der Lage sind, am Ende die Dinge umzusetzen. Und dann fragt sich schon, wie viel machen wir sozusagen bei der Energiegewinnung in Europa selbst? Was ist mit der Kernenergie? Welche Rolle spielt Deutschland da eigentlich? Wollen wir da wirklich komplett aussteigen? Oder haben wir nicht eine gewisse Rolle, auch weil das vielleicht auch militärisch wichtig wird im europäischen Kontext, gegeben die Bedrohung durch Russland? Weil natürlich auch im Raum steht, dass Donald Trump den Schutzschirm aufkündigt, den nuklearen Schutzschirm. Und das ist für Europa natürlich auch eine große Herausforderung. Und all diese Themen müssen wir sehr, sehr kritisch evaluieren, weil man sieht ja schon, vielleicht da hilft es da auch, dass er so drastische Ansagen macht, weil es uns vielleicht auch wachrüttelt und uns klar macht, wir müssen anders auf diese Dinge gucken. Die Welt wird anders sein in den kommenden Jahren, als wir sie bisher gewohnt waren.
So, und da schauen wir jetzt zu Felix Banaschak, der schon hellwach ist, der neue Grünen-Chef, der was denkt, wenn er das hört. Also könnte es sein, dass Sie da ganz alte und sehr vertraute, liebgewonnene Positionen plötzlich räumen müssen?
Ich sage gern gleich auch noch was zu Fracking, CCS, CCU und so weiter. Aber die Dimension der Bedrohung und die Dimension der Veränderungen ist ja offensichtlich noch wesentlich größer. Und Deutschland hat seinen Wohlstand lange auf einem Dreiklang aufgebaut, der in allen drei Dimensionen nicht mehr funktioniert. Wir haben gesagt, wir nehmen vermeintlich billig das Gas aus Russland. Den Preis haben ja immer schon Menschen bezahlt, unter anderem in Osteuropa, durch Bedrohung ihrer Freiheit und Sicherheit. Wir haben die wunderbaren Absatzmärkte in China und klopfen uns jedes Jahr auf die Schultern, dass wir Exportweltmeister sind. Und mit unserer Sicherheit müssen wir uns nicht allzu viel beschäftigen, weil dafür sorgen ja die USA. Und alle diese drei Säulen, die funktionieren nicht mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht zu groß gesagt, dass Deutschland sich in gewisser Weise neu erfinden muss. Und die zentrale Aufgabe wird sein, dass Deutschland sich als zentralen Akteur in Europa begreift. Keine Initiative aus Deutschland alleine wird ausreichen, sich dem entgegenzustellen, was von Donald Trump kommt, was von Wladimir Putin kommt oder wem auch immer. Die Antwort auf America first ist ja nicht Germany first, sondern Europe united. Und insofern wünsche ich mir, dass es uns gelingt, in der nächsten Wahlperiode eine noch stärker europäisch verankerte Politik zu machen, die, glaube ich, auch darauf aufbaut, dass Deutschland als ein Partner der anderen europäischen Nachbarländer wahrgenommen wird, der sie auch ernst nimmt. Das Zweite wird sein, dass wir uns klar machen, dass wir in Europa unsere Sicherheit anders werden organisieren müssen. Und das Dritte ist natürlich, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, uns nie wieder so abhängig zu machen, wie es beispielsweise beim russischen Erdgas der Fall ist. Und deswegen in der Analyse bin ich sehr nah bei dem, was Veronika Grimm gerade gesagt hat. In der Schlussfolgerung an vielen Stellen nicht. Denn wenn man sich ansieht, an welchen Punkten wir besonders verwundbar sind, dann sind es ja zentrale Zukunftstechnologien, Halbleiter, Batteriezellen. Die ganze Frage, wollen wir eigentlich, dass alle Solarmodule, die wir bei uns auf den Dächern haben, in China produziert werden, zumindest zu großen Teilen der Wertschöpfungskette? Oder bemühen wir uns, in Deutschland oder zumindest in Europa auch wieder eine heimische Produktion anzureizen? Das ist ja das, was die EU-Kommission gestartet hat, in der richtigen Analyse, dass wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass wir das schon alles irgendwo herbekommen, weil die Welt eine der Kooperation einfach ist. Ich bin dafür, Kooperation auszubauen, auf Basis natürlich auch sozialer, ökologischer Standards, aber Kooperation auszubauen, Handel auszubauen. Aber wir müssen ja sehen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir die Produkte schon immer aus Regionen bekommen werden, die geopolitisch, geoökonomisch derart angespannt sind.
Wir werden das gleich noch vertiefen. Trotzdem kurz die Frage, Fracking da in Niedersachsen, mit Ihnen zu machen oder nicht? Ganz konkret.
Der Punkt beim Fracking ist doch, dass wir jetzt natürlich die Entscheidung treffen könnten, enorme Investitionen vorzunehmen, um in eine Technologie zu gehen, die ja Schritt für Schritt ausläuft. Unser Ziel ist ja nicht, neue fossile Abhängigkeiten zu schaffen, neue Infrastruktur auszubauen. Es ist, also in meiner Wahrnehmung ist es schlicht nicht notwendig, weil wir ja jetzt schon nach dem Wegfall des russischen Erdgases ja nicht, wie von einigen befürchtet oder teilweise auch propagandistisch ausgenutzt, jetzt ja vor allem Fracking-Gas aus den USA importieren würden, sondern im Kern haben wir die Importe aus Norwegen unter anderem erhöht. Deswegen, wie gesagt, ich bin die ganzen letzten Jahre...
Also Sie würden es nicht machen.
Ich halte es nicht für notwendig.
Aber würden Sie den Weg, wenn Ihnen Frau Grimm vorrechnet, dass das ginge und dass das einen Teil auch der deutschen Energiekosten deutlich mildert, weil das ist ja ein ganz zentrales Thema, wenn es um deutsche Wettbewerbsfähigkeit geht. Würden Sie dann sagen, okay, dann gehen wir den Weg notfalls ganz pragmatisch mit und schmeißen Ideologien über Bord?
Das haben wir offensichtlich ja die letzten 3 Jahre intensiv getan. Es war ja nicht eine grüne Urvorstellung seit Jahrzehnten, LNG-Terminals an die Küste zu bauen.
Würden Sie den Weg mitgehen?
Stimmt. Ja, wenn es notwendig wäre, also niemand ist doch bescheuert und sagt, wir gehen hier sehenden Auges in einen Blackout rein beispielsweise. Genau deswegen haben wir ja diesen Pragmatismus in der Energiekrise an den Tag gelegt. Und es war ja Robert Habeck, der gesagt hat, ich mache hier 2 Dinge parallel. Und das ist für mich das Wichtige. Auf der einen Seite gehen wir in die akute Krisenbekämpfung, in die Krisenbewältigung. Wir bauen die LNG-Terminals, wir machen das beschleunigt. Es ist ja noch nichts in diesem Land in einem solchen Tempo errichtet worden wie diese Terminals unter einem grünen Wirtschaftsminister. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass wir uns unabhängig machen von diesen ganzen fossilen Energien, indem wir die Erneuerbaren in einem Tempo ausbauen, das dieses Land noch nicht gesehen hat. Und deswegen werbe ich so dafür, dass wir diesen Kurs auch weitergehen, weil es die Erneuerbaren sind. Christian Lindner, der ja nicht im Verdacht steht, grüner Ideologe zu sein, hat diese Freiheitsenergien genannt.
Also war das war vermutlich einer der besten Sätze der Regierung
letzten Jahre von
ihm. Würde er nicht wiederholen, den Satz.
Das ist bedauerlich, aber es wäre eigentlich angemessen.
Aber ich will es einmal klar haben. Sie würden sagen, notfalls, wenn es die Situation erfordert, wenn das mit dem LNG schwierig wird, wenn wir in die Lage kommen, dann machen wir auch Fracking in Deutschland.
Also wenn Sie, ich sehe, worauf Sie hinaus wollen. Sie hätten gerne die Überschrift grüne Vorsitzende offen für Fracking und den liefere ich Ihnen nicht, weil ich der Auffassung bin,
es ist nicht notwendig. Mir ist völlig egal,
wenn
was
es notwendig
ist, würde Sie,
wäre, in einer extrem hypothetischen Situation, ja, aber es ist nicht notwendig und das sagt ja auch Frau Grimm, nichts deutet derzeit darauf hin, dass wir das brauchen sollten. Und Herr Lenz, wenn ich so offen sein darf,
ja, immer.
Es ist ja offensichtlich so, also ich meine, wir sprechen hier gerade darüber, dass der Frieden in der Welt, unsere Sicherheitsordnung in einer Weise bedroht sind, dass ich glaube, die Dimension muss doch, der Debatte muss doch über das hinausgehen, werfen die Grünen ideologischen Ballast über Bord, wenn das notwendig ist. Natürlich würden wir das jederzeit tun. Das haben wir in den letzten Jahren bewiesen. Das würden wir wieder tun. Aber die Fragen sind doch offensichtlich wesentlich größer. Okay. Und ich würde mir eine Debatte in diesem Land wünschen. Und ich sage das ja aus einer Tradition kommend als Grüner, dass wir für Abrüstung eingestanden sind. Wir kommen aus der Friedensbewegung und sind ja damit konfrontiert, dass Leute sagen, was ist denn aus euch geworden? Ihr liefert Waffen an die Ukraine, eben weil wir einen offenen Blick für die Realität haben, wie sie ist. Es ist nicht die Welt, in der wir leben wollen, aber sie ist so und daraus ziehen wir die Konsequenzen und stellen uns oder werben dafür, dass Deutschland sich robust aufstellt und sich gegenüber einer veränderten geoökonomischen und geopolitischen Lage resilienter aufstellt. Das haben wir in den letzten Jahren getan, das würden wir in jeder Hinsicht weiter tun.
Gleich nochmal drüber, wenn Sie sagen, da geht es um den großen Blick. Es geht natürlich um einen Wirtschaftsstandort, der massiv unter Druck geraten ist und der jetzt Antworten geben muss. Würden Sie fracken in Deutschland, Frau Grimm?
Also ich glaube erstmal schon nicht die Geschichte, dass wir aus dem Gas so schnell rauskommen. Weil wir sind ja aus der Kernkraft ausgestiegen, jetzt aus der Kohle wollen wir aussteigen. Wir haben aber noch keine Lösung, wie wir dann dieses Energiesystem aufstellen ohne Kernkraft, ohne Kohle, ohne viel Wasserkraft. Wir haben die Erneuerbaren ausgebaut, aber wir brauchen natürlich Kraftwerke im Backup, die in solchen Dunkelflauten, wie sie jetzt ja gerade auch aufgetreten sind, tatsächlich die Energieversorgung übernehmen können. Im Industrieland ist das unerlässlich, dass dann die Verbraucher eben auch versorgt werden. Dafür brauchen wir Gaskraftwerke. 20, 30 Gigawatt, das ist eine riesige Menge, die wir dann auch noch richtig in Deutschland platzieren müssen. Das ist eine große Herausforderung. Die müssen versorgt werden. Wir werden das nicht so schnell mit Wasserstoff, schon gar nicht mit grünem Wasserstoff hinbekommen. Und deswegen müssen wir natürlich auf Gas aufbauen, wahrscheinlich eben übergangsweise auch blauen Wasserstoff nutzen. Einfach aus Kostengründen. Und selbst dann wird es noch sehr, sehr teuer bleiben. Also insofern müssen wir schon evaluieren. Und ich würde dann fracken, wenn man in so einer Evaluation zu dem Schluss kommt, dass das tatsächlich die günstigere Lösung ist im Vergleich zu Bezug des Gases aus Norwegen und Deals mit denen, was wir ehrlich gesagt auch vermasselt haben. Man müsste jetzt eigentlich, es stand ja zur Debatte, eine Pipeline aus Norwegen für den Bezug von Wasserstoff, für den Bezug von blauem Wasserstoff zu errichten. Aber es hat sich niemand gefunden, der einen langfristigen Vertrag mit ihnen abschließt. Wenn man den nur für 10 Jahre abschließt, kann man natürlich so eine Pipeline nicht refinanzieren. Das heißt, man müsste langfristige Verträge abschließen und da muss man eben aus Sicht des Abnehmers schon einen fairen Deal bieten, damit man dann die Finanzierung für diese Pipeline-Projekte auch hinbekommt. Das kann dann privatwirtschaftlich funktionieren natürlich, ne? wenn der langfristige Vertrag zum Beispiel auch staatlich garantiert ist. Aber ohne den Staat, der sich strategisch Gedanken macht, wie stellen wir die Energieversorgung neu auf, wird das nicht gehen. Nicht
funktionieren.
Und das muss man sich sehr genau angucken. Ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende. Das Problem ist, dass wir in einer Situation sind, wo wir jetzt mit der Abschaltung der Kernkraftwerke eben in einem Energiesystem sind, wo die Stromkosten absehbar relativ hoch bleiben, weil es sind eben nicht die Gestehungskosten der Erneuerbaren, die den Strompreis treiben, sondern eben die Gestehungskosten der Erneuerbaren plus die Kosten umgelegt auf die Kilowattstunde dieser Kraftwerke, die im Hintergrund existieren müssen, plus dann die Netzkosten. Das sind sehr hohe Kosten. Und das ist für die wirtschaftliche Lage schon eine große Herausforderung. Wir müssen auch wirklich in eine Richtung gehen, dass das Stromsystem insgesamt und die Energieversorgung auch wirklich so günstig, möglichst kostenoptimal.
Wie das gelingen könnte, darüber reden wir jetzt gleich auch nochmal intensiver. Ich muss aber einmal sozusagen einmal raus aus dem roten Faden, Herr Banaschak, und Sie fragen, und da schaue ich auch gerade zu Wolfram Weimar, wessen Idee war es eigentlich, Robert Habeck am Münchner Siegestor so zu projizieren?
Es war eine Idee der Agentur und man muss ganz offen sagen, und Sie haben den Punkt mit der Lernfähigkeit von Politikern angesprochen, in so einem Wahlkampf, gerade in diesem, werden extrem viele Entscheidungen sehr schnell getroffen. Und da fallen auch falsche Entscheidungen.
Ein junger Mann, war eine scheiße Idee?
Also hätten wir länger drüber nachgedacht, hätten wir festgestellt, ist eine blöde Idee.
Warum? Ja.
War eine blöde Idee. Bitte?
Also wie Politik heute gemacht wird, wenn ich mir anschaue, wie Herr Söder mit seinem Osterei, mit seinem Konterfei rumläuft die ganze Zeit, das wird für Aufregung in den sozialen Medien gemacht. Dann hat er seinen gestrickten Weihnachtspullover da. Das ist ein Troll gemacht. Also, so funktioniert Politik oder politische Kommunikation über die sozialen Medien heute. Das mögen meine Eltern vielleicht nicht mehr verstehen. Aber viele junge Leute verstehen das total. Das ist eine völlig andere Art und Weise der politischen Auseinandersetzung. Und es hat ja funktioniert. Alle sprechen drüber. Der Habeck ist da oben drauf. Und es ist ein Aufregung.
Halt wie, Johannes.
Ja, aber das ist mittlerweile egal. Churchill hat, glaube ich, mal gesagt, solange Sie meinen Namen richtig schreiben, können Sie über mich sagen, was Sie wollen. Also, und
Das passiert in meinem Namen nicht so häufig. Insofern, nein, aber grundsätzlich orientiere ich mich beim eigenen politischen Stil sehr selten an Markus Söder. Und auch an dieser Stelle würde ich es nicht tun. Aber
ach komm.
Ich glaube, der Punkt ist ja, natürlich ist eine, ich kann das ja ganz offen sagen, es ist ja nicht nur an dieser Stelle eine Projektion gewesen, sondern auch an Orten, wo das niemand groß aufgeregt hätte.
Das
und das ist natürlich die Idee, gesehen wurde schon, aber natürlich sind es öffentliche Flächen und ein Wahlkampf lebt in der Tat davon, dass man Aufmerksamkeit schafft, dass man Überraschung schafft. Es ist ja auch das Wort des Bündniskanzlers, das ja eine Wortneuschöpfung ist. Und was ich nur sagen möchte, die Sensibilität dafür ist jetzt der Ort der richtige. Hätten wir da ein paar Minuten länger drüber nachgedacht, hätten wir vermutlich gesagt, komm, lass
aber
sein,
Sie wussten
wir finden
davon,
einen anderen in München.
Sie wussten von dem Ding?
Ich habe es jetzt im Nachhinein rekonstruiert, dass wir das sicherlich in irgendeiner der Abstimmungen mal hatten. Es ist mir in der Situation nicht aufgefallen, anderen offensichtlich auch nicht. Und das ist der Punkt. Da kann man doch auch einfach sagen, die Idee, etwas so anzustrahlen, ist gut. Der Ort war jetzt nicht der passende. Das sorgt auch dafür, dass Leute das unangemessen finden. Beim nächsten Mal nehmen wir einen anderen. natürlich kann man sich freuen, dass es auch breite Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit dafür gibt. Aber das Ziel einer solchen Projektion ist ja zu sagen, wir stehen für ein bestimmtes Modell, okay, Politik zu machen. Und ob darüber gerade geredet wird, kann man in Frage stellen.
Mhm. Also ich halte das für problematisch, auch aus Sicht der Partei. Deswegen finde ich gut, dass Sie gerade sagen, das ist nicht in Ordnung. Erstens mal ist es illegal. Sie dürfen nach deutschen Gesetzen bei solchen Denkmälern keine Wahlwerbung machen. Zweitens ist es ein Affront für gefallene Soldaten. Das ist ein Mahnmal für gefallene Soldaten. Wenn Sie das nun zu Wahlkampfzwecken missbrauchen, dann finde ich das schon etwas, was nicht in Ordnung ist. Und drittens sieht man daran ein Problem der Grünen in diesem Wahlkampf. Robert Habeck ist eigentlich ein populärer Mann. Aber er funktioniert in diesem Wahlkampf deswegen nicht so gut, weil er natürlich auch für das Scheitern dieser Ampelregierung steht. Er ist der Vizekanzler, er war der Wirtschaftsminister. Ihn so sehr zu heroisieren in einem Siegerdenkmal, damit macht man natürlich die Tür auf, zu hinterfragen, Moment mal, haben wir gerade die schlimmste Wirtschaftskrise aller Zeiten? Sind wir das dritte Jahr in Rezession? Wer war eigentlich unser Wirtschaftsminister? Da in der Bevölkerung ist doch der Eindruck, man stelle sich vor, ein Bademeister stellt fest, er hat 5 Ertrinkende in seinem Becken. Aber er war eigentlich dafür verantwortlich und sagt, na gut, die ukrainische Fabrik nebenan hat gebrannt und der Bürgermeister heißt Olaf und ist schlecht. Die sind doch verantwortlich. Aber nein, als Wirtschaftsminister bist du politisch verantwortlich für dieses wirtschaftliche Desaster, gut, was wir
das
haben.
Ist ja dann
und das ist ein Eindruck in der Bevölkerung. Und wenn du darauf nicht eingehst und sagst, okay, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt wollen wir um Stimmen kämpfen, sondern dich derart heroisierst, auch noch so geschmacklos an so einen, dann gibt es natürlich große Empörung in der Bevölkerung. Deswegen hat er recht, dass das ein Fehler war.
Ich kann mich insofern beruhigen, dass an der Entscheidung Robert Habeck überhaupt nicht beteiligt war. Und vermutlich würde er die gleiche Aussage, die ich gerade getroffen habe, ja genauso tun.
Das glaube ich.
Und deswegen, wenn ich das vielleicht an einer Stelle sagen darf, natürlich sind alle, die jetzt aus der Ampel kommen und wieder um Vertrauen werben, damit oder verpflichtet, belastet, sich damit auseinanderzusetzen, was ist wie passiert. Und es gibt einen schon zentralen Unterschied zwischen Robert Habeck und den beiden anderen an der Spitze der Ampel. Herr Lindner hat einen Tag nach seiner Entlassung gesagt, ich will wieder Finanzminister werden, alles wie bisher, nur noch viel mehr. Herr Scholz tritt auf, als hätte er mit dem Scheitern der von ihm geführten Regierung eigentlich gar nichts zu tun. Er hat immer alles richtig gemacht, er hat es alles richtig gemacht, das so zu machen, und er hat alles richtig gemacht, Christian Lindner zu entlassen, eine große Heldentat. Und wir haben ja bewusst gesagt, in den Tagen nach dem Bruch, wir gehen jetzt nicht von heute auf morgen in den nächsten Punkt weiter. In der Debatte zur Vertrauensfrage war Robert Habeck der Einzige, der Selbstkritik formuliert hat, der Verantwortung übernommen hat. Und ich würde mir wünschen, dass das die anderen auch wenigstens einen Hauch davon erkennen lassen würden, dass sie sich auffragen, ist da alles richtig gelaufen?
Ich kann Sie da nicht rauslassen, ganz ehrlich. Ich will gleich noch Johannes Hahn hören, aber ganz ehrlich, stilistisch waren Sie natürlich besser, eleganter, bescheidener. Aber das Ergebnis ist, alle drei, die da krachend gegen die Wand gefahren sind, treten jetzt wieder an und sagen, hoppla, da sind wir wieder. Das ist das ganze Ding.
Sie sagen ja nicht alle, hoppla, da sind wir wieder, sondern
ja,
was?
Also ich habe das jetzt übersetzt für junge Menschen wie Sie, aber
ja, es ist ja auch in Ordnung,
der Versuch eines Boomers Jugendsprache zu sprechen.
Ja, ob das gelungen ist, Herr Lanz, darüber sollen andere urteilen.
Im Ergebnis ist es doch so. Im Ergebnis sind da drei Männer gescheitert und da sind sie jetzt alle wieder da als Spitzenkandidaten. Man sagt, das ist das Angebot, das wir euch machen und das tun wir. Da bin ich bei Herrn Weimar in einer Situation, in der es echt um was geht. Es gab noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik 3 Jahre Rezession hintereinander. Wir verlieren im Moment, da sitzt die Wirtschaftsweise, 7.000 Industriejobs jeden Monat. 400.000, glaube ich, insgesamt sind schon weg. Das sind schon krasse Zahlen. Und plötzlich ist ein Gespenst zurück, von dem wir alle dachten, kommt nicht mehr Massenarbeitslosigkeit, weil die Demografie sozusagen dagegen arbeitet. Und trotzdem stehen wir bald bei 6%. Das ist hart. Und in Ihrer Heimat Duisburg, weil wir hier gerade Hochofen sehen, wie viel sind es da? Arbeitslosigkeit?
Ja, die Arbeitslosigkeit ist in Duisburg generell weit über dem Schnitt in etwa doppelt so hoch. Aber wenn ich die 2 Punkte angehen darf. Die eine Frage sind die denn alle gescheitert? Es ist offensichtlich so, dass diese Regierung daran gescheitert ist, 4 Jahre durchzuhalten. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob es alle gleichermaßen versucht haben. Offensichtlich ja nicht. Das ist ja auch in Ihrer Sendung häufigerweise Thema gewesen. Aber es ist ja nicht so, als wären alle jeweils einzeln kollektiv an allem gescheitert. Nein, ich meine, ja die Tatsache, so dass nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ja die Frage im Raum stand, haben wir eine Gasmangellage noch in diesem Jahr und die vermieden werden konnte? Haben wir einen heißen Herbst, der von den Linken und der Frau Wagenknecht ausgerufen wurde, das vermieden werden konnte? Es ist ja einiges in dieser Zeit gelungen. Ja,
wir unterstellen auch niemandem irgendeine böse Absicht, aber das Land ist in einer schwierigen Verfassung.
Genau, das ist offensichtlich.
Das ist das ganze Ding.
Es ist ja offensichtlich so, und weil Sie Duisburg angesprochen haben, ich habe die letzten Jahre im Haushalts- und im Wirtschaftsausschuss genau mit diesen Themen ja zu tun gehabt und nicht nur als Duisburger Wahlkreisabgeordneter mich gefragt, wie kann es eigentlich gelingen, diese Industrien, von denen unser Wohlstand abhängt, in eine neue Zeit zu begleiten und dafür zu sorgen, dass ein hartes internationales Wettbewerbsumfeld nicht dazu führt, dass wir hier eine Deindustrialisierung haben.
So.
Und natürlich sind wir offensichtlich nicht am Ende dieses Prozesses. Ich nehme nur wahr, dass im Unternehmen ThyssenKrupp, dem größten Arbeitgeber bei mir in Duisburg, dem größten Stahlproduzenten des Landes, ja genau der Punkt für Hoffnung gesorgt hat, als Robert Habeck, gemeinsam übrigens mit Hendrik Wüst, das vergessen die Parteifreunde von Hendrik Wüst häufig, in Duisburg diesen Förderbescheid über die Direktreduktionsanlage übergeben hat, weil die Menschen gesagt haben, wir wissen doch, dass unser Stahlwerk, wenn wir so produzieren wie bisher, in 10 Jahren hier nicht mehr stehen wird. Wie sollen wir denn den konventional produzierten Stahl irgendwo auf dem Weltmarkt verkauft bekommen? Da haben wir jetzt ja schon kaum Chancen. Das wird immer schwieriger. Die Zukunft unseres Arbeitsplatzes, die Zukunft meiner Kinder liegt darin, dass wir den Umbau zur grünen Produktion, zur klimafreundlichen Produktion schaffen. Und dieser Weg wurde jetzt begonnen. Ist der einfach? Nein. Dauert der 2 Jahre und ist dann abgeschlossen? Auf gar keinen Fall. Gibt es eine sinnvolle, ernsthafte Alternative dazu? So. Garantiert nicht. Und deswegen ist doch die zentrale Frage, vor der dieses Land jetzt gestellt ist, hören wir auf, den Marathon zu laufen, den wir gerade gestartet sind, weil wir nach 1,5 Kilometern merken, es zwickt in der Wade. Hoffen wir darauf, dass uns der Besenwagen ans Ziel bringt? Oder laufen wir weiter und räumen die Hürden aus dem Weg, die ja zweifellos dastehen? Natürlich müssten wir beim Wasserstoffkernnetz eigentlich einen Schritt weiter sein, als wir es gerade schon sind.
Was sagen Sie denn den Leuten in Duisburg, bei ThyssenKrupp? Was sagen Sie denn? Eure Jobs sind sicher? Wir machen das für euch?
Nein, eure Jobs sind offensichtlich nicht sicher, weil das Unternehmen jetzt schon angekündigt hat, dass sie in den nächsten Jahren 11.000 Arbeitsplätze abbauen wollen. Die Frage ist, bekommen diese Beschäftigten eine Perspektive für ihre Zukunft? Kann eine solche Transformation, das ist ja ein technischer Begriff, aber kann ein solcher tiefgreifender Umbau der Produktionsanlagen so gestaltet und unterstützt werden, dass es Grund zur Annahme gibt, dass da demnächst dieses Stahlwerk noch steht? Und ich kann Ihnen eins versprechen, die Idee, dass da demnächst noch Produktionsanlagen stehen, wenn man diesen Weg nicht geht, die ist vollkommen naiv und die vertritt ja auch kaum jemand mehr.
So.
Kann der Staat noch besser darin werden, diesen Weg zu gehen? Auf jeden Fall. Das ist offensichtlich so. Aber deswegen sage ich, lass uns den Weg gemeinsam gehen und dafür sorgen, dass er vernünftig funktioniert.
So, und da sind wir jetzt doch genau bei dieser Wirtschaftspolitik, von der offensichtlich viele der Meinung sind, die geht so nicht, die funktioniert so nicht. Und es kann nicht sein, dass Politiker besser wissen als sozusagen die globale Nachfrage, was gut für uns ist. Erst Veronika Grimm.
Ja,
da reden wir über 2 Milliarden. Subvention?
Ich glaube, der Weg ist falsch. Wir sehen, dass im Haushalt die Investitionszuschüsse zu Unternehmen sind massiv angestiegen, haben sich verdreifacht von 3 bis 10 auf 10% des Haushaltsvolumens. Und das ist der falsche Weg. So haben wir die Staatsquote erhöht. In der Krise ist es gut gewesen, dass wir Unternehmen über die Krise hinweggeholfen haben. Und das war auch die Zeit, wo die Ampel gut zusammengespielt hat, weil da würde jetzt auch der marktorientierte Ökonom sagen, in der Krise muss man eben Geld in die Hand nehmen und die Unternehmen unterstützen, damit sie sozusagen in der Krise nicht zusammenbrechen und dann auch kontinuierlich weiter ihre Aktivitäten entfalten können. Nach der Krise und mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist dieses Modell in sich zusammengebrochen. Eigentlich hätte man da schon die Reißleine ziehen können. Was aber passiert ist, ist, dass das weitergegangen ist. Wir haben weiterhin einen hohen Anteil an Investitionszuschüssen zu einzelnen Unternehmen, die natürlich immer, wo natürlich immer asymmetrische Informationen da ist. Der Staat kann das nicht besser wissen als die Unternehmen selbst. Und wir sehen, dass eben viele von diesen Aktivitäten nicht funktionieren. Intel, Northvolt, Thyssen steht immer noch auch wackelig da, ist nicht so klar, wie viel da läuft. Die ganzen Klimaschutzverträge, das ist viel Geld, das dort feststeckt, das eben auch keine Wirkung entfaltet. Und auch dadurch werden auch Spielräume genommen, um die Unternehmen in der Breite zu entlasten, um Steuern zu senken, um die Attraktivität des Standorts für alle zu verbessern. Und der Mittelstand, glaube ich, beschwert sich zu Recht, dass das eben eine ganz problematische Politik ist. Wir sind sehr, sehr stark mittelstandsgetrieben. Viele Unternehmen haben große Probleme. Die hört man nicht so, weil das sind kleine Akteure, die sind auch nicht so nah an der Politik. Viele gehen eben einfach aus der EU raus und produzieren dann eben außerhalb der EU. Und ich glaube, das ist für unser Land sehr gefährlich. Wir müssen eigentlich ein Umfeld schaffen, wo es wieder attraktiv ist und wo man eben nicht unglaublich nah an der Politik sein muss, damit man wirtschaftlich Erfolg hat. Man möchte eigentlich auch gar nicht die Unternehmen vornehmlich ins Land ziehen, die sehr stark von der Politik abhängen, sondern man möchte eigentlich die Unternehmen in Wachstumsmärkten, die eigentlich sagen, wir wollen eigentlich gute Rahmenbedingungen durch die Politik, aber wir wollen gar nicht so sehr am Tropf hängen, weil das macht eigentlich wirtschaftliche Aktivitäten langsam. Es geht dann alles langsamer, wenn man sehr viel mit dem Staat zu tun haben muss, weil es ist eben kompliziert.
Herr Weimer.
Frau Grimm hat natürlich recht. Das Problem Deutschlands ist, wir sind in allen Faktoren zu teuer und zu bürokratisch. Und deswegen ist bei den Grünen zu beobachten, dass sie diese Modernisierung oder ich sag mal das Godesberg, die Anpassung an Realitäten ihres Programms in vielen Bereichen gut geschafft haben, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik aber eben nicht. Da setzen sie noch auf die alten linken Konzepte der 70er Jahre, Subventionen, Staat greift ein, Steuererhöhung, Schulden machen. Das kann nicht funktionieren. Wir müssen Deutschland wettbewerbsfähig machen, und zwar über die Breite der Wirtschaft. Ein Startup in München namens Celonis ist ein deutsches Einhorn. Das hat eine Marktkapitalisierung, das ist doppelt so groß wie die gesamte Stahlindustrie zusammen. Ihr gesamtes Duisburg, Salzgitter, alles. Ein Software-Startup.
Was machen die?
Die machen Software, das ist sowas wie eine neue SAP. Wir müssen doch darüber nachdenken, der Wohlstand der Zukunft, den werden wir in der Breite entwickeln und in Feldern, wo wir vielleicht gar nicht dran denken. Vielleicht ist es gar nicht grüne Transformation. Und deswegen muss Deutschland sich insgesamt befreien, die Fenster aufmachen, die Marktkräfte wieder entfalten, anstatt zu glauben, der Staat könne Wirtschaft organisieren. Die Grünen haben halt das Problem in diesem Wahlkampf, dass der Zeitgeist ein wenig gegen sie ist. Vor 5 Jahren war der Zeitgeist komplett hinter den Grünen. Alle wollten grün sein. Nachhaltigkeit war das große Thema. Das hat sich jetzt geändert, übrigens in allen westlichen Staaten. Deswegen ist der Wahlkampf für die Grünen so schwierig. Und auch der kleine Zeitgeist, welche Themen bestimmen diesen Wahlkampf? Mhm. Es ist Wirtschaft und Migration. Und das sind zwei Felder, da sind die Grünen jetzt nicht so stark wie bei Klimapolitik oder bei anderen. Deswegen ist dieser Wahlkampf für die Grünen schwierig. Und dann passiert etwas wie diese Schwachkopfskandal. Also dass die führenden Politiker der Grünen vorgehen gegen Menschen, die sie kritisieren. Also da gab es diesen Rentner in Bayern, der hat ein Meme verbreitet, Schwachkopf Habeck. Und am Morgen steht die Polizei bei ihm vor der Tür. Und da glaube ich, dass die Grünen etwas verlieren, was sie immer stark gemacht hat, nämlich kulturelle Hegemonie. Dass die Leute die Grünen gut fanden, emotional, weil sie standen für Freiheit, für Frechheit, für Nonkonformismus, Normen hinterfragen. Joschka Fischer mit Turnschuhen im Bundestag.
Mit Verlaub, Herr Präsident.
Und so. Und diese Kultur, wenn die jetzt umgekehrt ist und sie verhalten sich auf einmal obrigkeitsstaatlich, also nicht nur Verbotsparteien, Bevormunden, sondern wenn du mich kritisierst, schicke ich dir die Polizei. Der Robert Habeck hat 800 Strafanzeigen gegen Deutsche gestellt, die ihn kritisiert haben. Und das ist etwas, neben diesen sachpolitischen Fragen, dann verlierst du den kulturellen Raum und diese Sympathie. Und deswegen glaube ich, dass die Grünen in diesem Wahlkampf echte Probleme kriegen.
Also, Herr Banaschak. Es ist ja ein Konglomerat von...
Lass uns doch mal dieses kulturelle Ding einmal kurz sprechen. Das würde mich interessieren, bevor wir gleich zur Wirtschaft zurückkommen. Sekunde, Frau Grimm, Sie dürfen sofort. Die Sache mit diesen Anzeigen, ich wollte darüber gar nicht jetzt reden. Das ist ja offensichtlich ein Geschäftsmodell von irgendjemandem. Das macht ja nicht Habeck selbst, sondern da gibt es ja so ein Startup, die das machen, großflächig. Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das Gefühl haben, sie werden beleidigt, Die können sich sozusagen von denen juristisch vertreten lassen und dann wird das einfach gemacht. Und dann schlägt irgendwann die Staatsgewalt einfach zu, schlicht und ergreifend. Und vor der Frage stehen wir alle, die wir in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit sind. Ja. Gehen wir gegen jedes einzelne Ding vor oder lassen wir es prinzipiell einfach bleiben, weil wir sagen, auch Schwachkopf ist am Ende Meinungsfreiheit. Und wenn du findest, ich bin Schwachkopf, dann ist das in Ordnung. Und vielleicht finde ich das ja auch in Bezug auf dich. Ende. Wie diskutieren Sie das? Also die Frage, wie man damit umgeht und die Frage, wie wehleidig man da plötzlich wirkt und rüberkommt. Und ausgerechnet so ein Robert Habeck, der eigentlich einer ist, der echt einstecken kann. Das hat mich wirklich gewundert. Ich dachte, wieso passiert dem das?
Es ist doch vollkommen klar, wer sich in die Öffentlichkeit begibt. Und das ist ja die Abwägung, die jeder Mensch trifft, die ich ja auch vor einigen Monaten getroffen habe. Der weiß, der macht sich verletzbar und verwundbar und muss auch mit Kritik umgehen.
Angreifbar,
und Herr Weimer hat ja gerade gesagt, Mensch, Herr Habeck zeigt Leute an, die ihn kritisieren. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Es geht ja nicht um Kritik. Und ich weiß ja nicht, ich bin ja weder im Postfach von Robert Habeck unterwegs, noch wenn ich in einem Unternehmen aktiv, noch in einer Anwaltskanzlei. Ich kann ja sagen, wie ich das persönlich handhabe. Bei mir, in den E-Mails, in den Briefen und so weiter, kommt überwiegend sachliches Feedback, positives wie negatives. Wenn ich jetzt hier bei Ihnen raus bin, dann schreiben Leute, Mensch, was du da bei Lanz gesagt hast, geht ja mal gar nicht so. Das Allermeiste ignoriere ich. Die Leute, die mir vernünftig schreiben, auch die mit mir vernünftiger Kritik kommen, denen antworte ich. Und dann gibt's Leute, die schreiben mir, hör mal, wenn du das nächste Mal wieder in Duisburg bist und Fahrrad fährst, pass mal auf, ob du nach Hause kommst. So. Und sowas gebe ich zur Anzeige, weil ich auch richtig finde, jemand, der das mal getan hat, hat sich dann eine Zeit lang danach bei mir gemeldet und gesagt, ist dazu verurteilt worden, weiß nicht, 900 Euro auszugeben.
Sie machen das auch?
Ich habe gesagt, ich mache das an der Stelle, wo beispielsweise konkrete Drohungen, ja, Morddrohungen kommen. Mhm. Und ich finde, dass wir in dieser Debatte die Grautöne brauchen. Geht es darum, jede Kritik von sich zu weisen? Nein. Geht es umgekehrt darum, dass man einfach akzeptiert, dass die Verrohung der Kultur in diesem Land, die Verrohung der Auseinandersetzung immer weiter voranschreitet, so dass ehrenamtliche Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Landräte reihenweise nicht mehr antreten, weil sie sagen, es kann doch keine Frage des Mutes sein, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Und da macht jeder seine Abwägung anders. Ich treffe sie anders, als es dann vielleicht Robert Habeck tut.
Ich wollte so verstehen. Sie machen das dann
ich, so. An ich dem mache das so. Also ich persönlich, mein Büro sieht diese Briefe, wenn da jemand etwas schickt, was offensichtlich justiziabel ist, dann wird das an die Ermittlungsbehörden weitergegeben. Und dann muss ich eine Sache dazu sagen. Die Frage, wie dann Behörden damit umgehen, liegt natürlich dann in der Verantwortung der Behörden. Und der Rentner aus Bayern, der so häufig zitiert wurde, der hat ja nicht deswegen eine Hausdurchsuchung bekommen, weil er Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hat, sondern weil gegen den ja viele andere Verdachtsfälle von Volksverhetzung und so weiter parallel vorlagen. Niemand bekommt doch eine Hausdurchsuchung, kriegt seine Tür eingeschrieben, weil er einen Politiker als Schwachkopf...
Das stimmt, dass Sie das mal in den Kontext einordnen.
Ja, so also deswegen, ich würde mir wünschen, dass diese Debatte vielleicht ein bisschen weniger, ich sag mal, in Schnappatmung und verkürzt geführt wird, sondern wir schon darüber reden, was müssen Politiker aushalten. Ich finde, Politiker müssen einiges aushalten. Politiker müssen aushalten, kritisiert zu werden. Politiker müssen auch damit leben, dass es Menschen gibt, die sie ablehnen und so weiter. Das ist doch alles in Ordnung. Das gehört doch dazu. Und gleichzeitig muss sich diese Gesellschaft fragen, wollen wir eigentlich akzeptieren, dass immer häufiger die Regeln des Anstands, des Respekts und auch der Achtung, der Sicherheit von Menschen in Frage gestellt werden. Und es sind überwiegend Ehrenamtler, die nicht mal so ein Büro haben, wie ich das habe, die damit konfrontiert sind.
Ging ja ganz konkret um...
Der Sachverhalt ist hier, das teile ich übrigens, Ihre Position, aber hier ist der Sachverhalt ein anderer. Wir haben das in der Geschichte der Republik noch nie gehabt, dass zwei amtierende Minister, zwei Schlüsselminister, die Außenministerin und der Vizekanzler, Hunderte von Strafanzeigen, er über 800, wahrscheinlich sind es über 1000, sie über 500 in Einzelfällen gestellt haben. Strafanzeigen gegen Menschen, die sie kritisiert haben. Da mögen vielleicht auch Dinge dabei gewesen sein, die auch nach dem bisherigen Rechtsverständnis anklagbar wären. Aber das hat es so noch nie gegeben. Die beiden akkumulieren übrigens über 90% aller Strafanzeigen aus dem politischen Raum. Das heißt, wir haben ja eine Änderung der politischen Kultur. Robert Habeck und Frau Baerbock haben diese sehr aggressive strafrechtliche Einführung in den politischen Diskurs zum Programm gemacht.
Aber wissen Sie,
und das kann man nun verteidigen oder nicht.
Wissen Sie denn, was da genau zur Anzeige gebracht wird? In dem Fall den einen Fall kennen wir ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, das sind tausend...
Sie müssen persönlich... Überlegen Sie mal einen Wirtschaftsminister, der sich in 800 Fällen damit befasst, okay, den bringen wir zur Anzeige. Was das heißt? Wie viel Zeit damit verbringt? Glauben Sie, wie die Polizei nun beschäftigt ist, jedem einzelnen Fall nachzugehen? Am Ende noch die Staatsanwaltschaft. Da werden ja ganze Gerichte mit belegt, weil Herr Habeck und Frau Baerbock sehr empfindlich sind. Und das mögen Sie sein. Vielleicht ist das Ihr Stil okay. Ich sage nur, die Grünen waren bisher immer dafür bekannt, dass sie den Raum der Freiheit, dass sie den Raum des öffentlichen Diskurses besonders aufgehalten haben und gerne auch mal frech waren. Dafür waren die Grünen. Ich meine, ich komme aus Frankfurt. Die Frankfurter Sponti-Szene, die lebte davon, dass man die Obrigkeit auch mal angegangen ist. Und wie jetzt ausgerechnet diese Grünen, wenn sie dann an der Macht sind, anfangen in Hunderten von Fällen Strafanzeige, dann finde ich es, also dann verletzen Johannes, sie sozusagen ihre eigene Integrität, ihre eigene politische Kultur.
Johannes, wenn es darum geht, jemand als Schwachkopf bezeichnen will, finde ich das auch ziemlich beknackt, wenn man das dir das so anzeigt.
In diesem Fall
war das so. Die Frage ist ja, Sie haben ja gerade erzählt, dass es viele andere Fälle gibt. Meine Frage ist, wenn Sie jetzt einfach behaupten, 800 Mal war das aus einem solchen nichtigen Grund. Ich bin voll bei Ihnen, was diesen nichtigen Grund angeht. Das finde ich völlig blöd, wenn man das zur Anzeige bringt. Aber wissen Sie denn genau, und ich finde es schon, wir sind schon wieder in einer Debatte über Sachen, die angesichts der Probleme, in denen wir stecken,
es ist völlig
total bedeutungslos
sind. Ja, das Thema wurde gerade aufgemacht.
Wir haben ganz andere Themen, über die wir sprechen müssen.
Lass es uns einfach abbinden. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die These stimmt, dass da zwei ganz besonders empfindlich sind oder ob sie möglicherweise ganz besonders hart angegangen und beleidigt werden. Weil auch das ist ja Fakt mittlerweile. Und deswegen ist es schon, finde ich, relevant, auch mal kurz einen Diskurs zu machen über die politische Kultur, nicht nur in diesem Land, sondern auch in den USA, wo ich gesehen habe, wie weit das dann wirklich geht und wie sehr man sich abgrundtief wirklich hasst und die auch Menschen auf der Straße sagen, pass auf, wir haben etwas in diesem Land, das hatten wir noch nie. Wir hassen uns wirklich gegenseitig. Und insofern da wachsam zu sein, ein bisschen hinzugucken, das finde ich schon legitim und gelegentlich mal zu hinterfragen, ob das alles so in Ordnung ist, was man da so nachts teilweise so in die Tasten haut. Aber weg davon, wir waren gerade bei ThyssenKrupp, wir waren bei der Subventionitis sozusagen, wir waren bei der Wirtschaftspolitik. Frau Grimm, wenn Sie Wirtschaftsministerin wären in diesem Land, wie würden Sie es denn machen? Würden Sie sagen, dann müssen die Leute in Duisburg eben akzeptieren, und das gilt dann aber auch für VW, das gilt für viele, viele andere, dann müssen die eben akzeptieren, dass das sozusagen Industrien des 19. Jahrhunderts sind. Das war dieses alte deutsche Erfolgsmodell. Das ist möglicherweise vorbei, weil die Chinesen und andere jetzt genauso guten Stahl machen. Johannes kennt das wahrscheinlich. Ne?
Ich habe ein paar interessante Geschichten sozusagen.
Ja. Erzählen Sie kurz und dann fragen wir gleich Frau Grimm.
Zwei Sachen. Ich war in Singapur, treffe ich einen Singapurianer, der mich auf Deutsch anspricht. Und ich war ein bisschen, so, wie kommt das denn her? Ich habe immer in Deutschland Stahl gekauft. Bester Stahl der Welt. Absolut. Also ich habe hier nur mit deutschem Stahl gearbeitet. Aber das ist vorbei. Herr Hanow, das ist vorbei. Ich kaufe nur noch bei den Chinesen. Die können mittlerweile genauso guten Stahl machen.
Und der ist viel billiger.
Die zweite Geschichte, das ist ein bekannter Ökonom in China, Michael Pettis, der ist aus den USA und lehrt dort an der Beida-Universität. Und der hat zu mir gesagt, das war noch vor der Finanzkrise, und er sagt, während der Finanzkrise sagt er, weißt du, Johannes, Europa wird es nicht schaffen. Und das hat einen Grund. Ihr seid viel zu langsam, was das Abschneiden alter Zöpfe angeht. Amerika wird es immer wieder schaffen. Wir sind bereit, Dinge aufzugeben und einfach über Bord zu werfen, den Ballast, und dann fangen wir wieder von vorne und machen was Neues. Das ist unsere Kernmentalität, die wir haben. Ihr versucht alles noch, und das ist auch das Problem Chinas, alles Alte noch zu erhalten, solange es irgendwie geht. Das wird nicht funktionieren.
China macht das auch so.
Die werden die großen staatlichen Unternehmen, die werden massiv subventioniert, auch was in Investitionen angeht. Versuchen sie jetzt ein bisschen irgendwie zu verändern. Aber private kleine Unternehmen bekommen nicht die gleichen Zinssätze zum Beispiel, sondern das waren dann große Unternehmen, die haben die Zinssätze bekommen, die niedrigen, und haben die dann zu viel höheren Zinsen an die kleinen Unternehmen weitergegeben, was dazu geführt hat, dass viele kleine, eigentlich sehr effiziente Unternehmen in wahnsinnige Probleme gekommen sind. Also da ist Amerika und uns wahnsinnig voraus, das glaube ich auch, das habe ich selbst erlebt. Die Amerikaner sind viel eher bereit, alte Zöpfe abzuschneiden und über Bord zu werfen.
Aber wir beide kennen
die sind
Bilder
auch bereit, die sozialen Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen.
Das meine ich.
Das ist das der Punkt.
Und sind wir bereit, das zu tragen?
Nein, das
wollen
wir nicht.
Wollen wir die Innenstadt von San Francisco, wo Tausende von Obdachlosen in selten Hausen, wollen wir das?
Also ich glaube, wenn Freud wird, dann gute Nacht bei den nächsten Wahlen.
Ich glaube, man muss auch aufpassen, das so zu vergleichen, dass was bei uns passieren wird, wenn wir versuchen, diese Dinge neu aufzustellen, das ist sicherlich nicht genau das Gleiche, was in den Vereinigten Staaten passiert, und es ist auch nicht genau das Gleiche, was in China passiert. Es ist so, dass wir eine sehr enge Kooperation zwischen der Politik und der Wirtschaft hatten. Und das hat gut funktioniert in der Zeit, wo das deutsche Geschäftsmodell floriert hat. Intakt war. Wo es einfach gut war, dass man sich gegenseitig unterstützt. Jetzt ist es so, dass diese Unternehmen, die sehr nah am Staat sind, sich ändern müssen. Und das heißt ja nicht, dass sie komplett untergehen, sondern es muss da ein Strukturwandel stattfinden und man muss sein neues Geschäftsmodell finden. Das kann auch dazu führen, dass man Menschen entlassen muss. Aber wir haben Fachkräftemangel. Es ist auch nicht so, dass die alle auf der Straße sitzen, sondern die Menschen werden händeringend gesucht. Es gibt viele Unternehmen, die suchen händeringend Arbeitskräfte und gehen ins Ausland, weil sie in Deutschland keine Arbeitskräfte mehr finden. Die gibt es ja auch. Und ich glaube, diesen Strukturwandel muss man begleiten. Man muss schauen, dass man die Weiterbildungsaktivitäten koordiniert. Man muss schauen, dass man die Unternehmensansiedlungen, das passiert teilweise schon durch die Bundesagentur für Arbeit, dass die Unternehmensansiedlungen so angebahnt werden, dass dort, wo zu erwarten ist, dass Menschen freigesetzt werden, dass da eben neue Standorte eröffnet werden. Und ich glaube, das muss man sehr vorausschauend machen, weil man die Leute auch mitnehmen muss. Ne? Weil man in den Unternehmen die Akzeptanz dafür schaffen muss, dass sich was verändert. Das kann dazu führen, dass die Menschen am Ende auch einen Verlust beim Einkommen hinnehmen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir eben eine Situation haben wie in den USA, dass wir dann Drogenabhängige auf der Straße sitzen haben. Das ist, glaube ich, ein Horrorszenario, das wir nicht an die Wand malen dürfen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn man das macht, dann muss man schon sagen, der Staat muss sich aus diesen, darf nicht dauernd die Hand hinhalten und versprechen, weil dann macht das Management natürlich nichts, wenn man darauf recht zählen kann, dass der Staat als weißer Ritter dann kommt und entweder einsteigt oder subventioniert, dann ist es natürlich auch so, dass das Management sich gar nicht darum kümmert, was denn dann passiert. Das heißt, man muss da ein bisschen die Finger stärker von lassen und man muss die allgemeinen Rahmenbedingungen verbessern. Und was ich eben noch sagen wollte, ist, was eben auch ein bisschen schade ist, auch an dem Zusammenspiel in der Ampel, ist natürlich, dass man diese Chance nicht genutzt hat, dass man eben die Marktkräfte sich entfalten lässt, auch im Sinne des Klimaschutzes. Das hätte ja eine total tolle Symbiose sein können, wenn man die Marktorientierung der FDP kombiniert mit den ökologischen Perspektiven der Grünen. Da hat man sich komplett gegeneinander gestellt, indem man auch die Wirtschaftspolitik einfach genau voneinander wegbewegt hat. Das ist etwas, was uns wieder droht, weil ja die aktuellen Umfragen auch so aussehen, dass wir wieder zwei Koalitionspartner oder vielleicht sogar drei haben mit ziemlich unterschiedlichem Verständnis von Wirtschaftspolitik. Und das lähmt natürlich, weil man da diesen Streit dauernd wieder hat.
Oder weil hier viele Leute sitzen, die sehr international so auch unterwegs sind. Aber besonders Sie beide habe ich da jetzt im Blick. Was machen denn die anderen, die rund um uns herum sind? Es entstehen ja in Europa gerade so neue Kraftzentren. Das ist ja wirklich interessant. Und leider sind das nicht wir. Und sind auch nicht die Franzosen. Es sind die Spanier, die 3% Wirtschaftswachstum hinlegen. Es sind die Portugiesen, die knapp 2% hinlegen. Es sind die Griechen, die wachsen. Von denen ich höre, sie haben die 6-Tage-Woche eingeführt. Es ist die Slowakei, die kleine Slowakei, die in Bulgarien auch. Flat Tax, 10% auf alles, wahrscheinlich auch auf Tiernahrung. Und so, also man geht da noch, Polen zum Beispiel, auch so ein Rising Star. Was machen die anders? Was haben die besser gemacht? Weil, ich sag mal, Corona und Putin, hatten die auch alles. Was machen die besser?
Ja, aber ganz unterschiedlich. Wenn man jetzt Spanien anguckt, die hatten 10% Wirtschaftseinbruch während der Corona-Pandemie. Und natürlich wachsen die dann auch mehr, weil sie einfach weiter aus dem Tal wieder hoch müssen. Sie sind jetzt allerdings auch schon wieder über die Wirtschaftsleistung von 2019 hinweg.
Aber die
hinweg.
Haben schon auch Strukturreformen gemacht.
Die haben natürlich eher einen Vorteil in dieser Welt mit Erneuerbaren, haben diese Gasabhängigkeit nicht so stark, haben schon immer
haben
viele LNG-Terminals.
Haben die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet.
Haben die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet. Da sind so ein paar strukturelle Sachen, die eben jetzt günstig spielen für Spanien und haben eben auch nicht so eine starke Gasnetzverbindungen nach Zentraleuropa, hatten aber selber viele LNG-Terminals. Und das ist eben etwas, was
aber strukturell auch, die Griechen, 6-Tage-Woche. Stimmt das, ist die Griechen eine 6-Tage-Woche?
Ja, also ich habe selber mal in Spanien gelebt. Es ist natürlich ganz anders dort. Zum Beispiel können da viele Menschen nicht von einem Gehalt leben. Da arbeiten einfach beide Vollzeit. Die Leute sind total pragmatisch. Wenn man da ein Kind kriegt, dann ist man relativ schnell wieder im Job.
Ja, gut, ja,
und derjenige
so,
in dem Paar, also man arbeitet Vollzeit, ja, und derjenige, der gerade flexibler ist, holt das Kind von der Kita ab, wenn es krank ist. Ne? Also es ist schon ein ganz anderer Druck. Ich fand das persönlich für mich angenehm, weil ich in meinem damaligen Karrierestadium voll arbeiten konnte und nicht blöd angeguckt wurde. Ich glaube, viele, die jetzt hier aufgewachsen sind und in unserem sozialen Umfeld ist, würden das als ziemlich viel Druck empfinden, wie es in Spanien damals lief, wenn man einen Job hatte. Mhm. Es waren ja auch viele arbeitslos und es haben viele sehr lange bei ihren Eltern gelebt, weil sie sich einfach auch gar keine eigene Wohnung leisten können. Also es sind schon andere Verhältnisse.
Herr Weimar und dann Herr Barnaschak.
Ich halte die Situation für ernst, aber nicht für so dramatisch, dass Deutschland jetzt vor einer historischen Entscheidungskatastrophe stünde. Im Grunde genommen ist es wie vor 25 Jahren. Wir sind einfach in den vier entscheidenden Faktoren. Wir haben die höchsten Löhne, wir haben die höchsten Sozialabgaben, wir haben die höchsten Steuern und wir haben die höchsten Energiepreise. Wir müssen uns in all den vier Faktoren ein bisschen bewegen, so wie damals, und das war Rot-Grün, unter Kanzler Schröder eine Agenda-Reform auferlegen, die Deutschland nicht zu einem asozialen Staat gemacht hat, die Deutschland auch nicht erschüttert hat und auch nicht zu amerikanischen Verhältnissen geführt hat, aber doch hier und da wettbewerbsfähig. Und das steht jetzt an.
Ja, aber deswegen, wir haben natürlich das ist die massive Bürokratie. Also das Regulierungsproblem ist schon massiv und es ist nicht nur in Deutschland.
Und das kann man aber politisch korrigieren, ohne dass man soziale Verwerfungen hat. Deswegen halte ich die Problemlage diesmal für einfacher. Wenn wir eine neue Bundesregierung bekommen, dann muss sie eine Agenda-Reform, wie immer die heißt, für Etiketten sind die Politiker zuständig, aber und die muss nicht so dramatisch sein, dass unser Land aus den Fugen gefällt, aber sie muss an diesen vier Stellschrauben drehen. Und Regulatorik zurückfahren ist sogar die einfachste, weil sie da keine sozialen Verwerfungen haben.
Ich mache zum Schluss einen Vorschlag. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir überlegen uns vielleicht auszuwandern, Johannes, in die Südsee, wo es schön warm ist, wo Energiekosten...
Ich glaube nicht, dass wir da wohnen wollen.
Glaube ich auch nicht. Du hast eine interessante Reportage mitgebracht. Der erste Teil heute, zweiter Teil morgen. In der Mediathek 24 Stunden täglich verfügbar. Du warst in der Südsee, im Pazifik unterwegs. Das ist sozusagen... das Klischeebild, das ich von Südsee im Kopf habe.
So ist das auch.
Genauso sieht das aus.
Genauso sieht das aus.
Ihr habt eine riesige Fläche erkundet, so groß wie Amerika und China zusammen, um nur mal die Dimension klar zu machen. Da leben halb so viele Menschen wie in Berlin, um was herauszufinden.
Wir wollten eigentlich erstmal herausfinden, was ist denn da eigentlich los? Das ist der größte Ozean der Welt. Und wir haben eigentlich so überhaupt keine Ahnung, was in diesem riesigen Ort, wo die gesamte Landmasse der Erde reinpasst, was sich da eigentlich abspielt. Und wenn man dann mal anfängt zu recherchieren, dann ist das doch eine ganze Menge, was man da rausfindet. Also das erste Mal, wir sind auf die Idee gekommen, Schatzinseln, aber Schatzinseln nicht die Goldbarren, die irgendwo mal vergraben wurden vom Piraten oder der Palme, sondern was sind die Schätze des Pazifiks, die strategische Schatz. Wir haben heute schon drüber gesprochen, so sieht das da aus. Es ist wirklich besonders. Das ist übrigens Tuvalu gewesen. Das ist ein Atommüllendlager auf Eniwetok, eines der ersten überhaupt gegeben hat. Das droht zu versinken und zu brechen. Kein Mensch kennt das hier. Es ist wirklich besonders.
Ist das sozusagen, das ist das, was übrig geblieben ist von den Atomtests in den 50er Jahren?
Ja, zum Beispiel auf dem Marshall Islands gab es 67 Atombombentests in den 40er und 50er Jahren mit einer Sprengkraft wie jeden 12 Jahre lang jeden Tag 1,6 Hiroshima-Bomben. Das muss man sich mal vorstellen.
Krass.
Das ist unfassbar. Natürlich gab es eine hohe Verseuchung. Viele Leute sind damals von dem Fallout betroffen gewesen. Da gab es dann, ich sag mal, tatsächlich Menschenversuche. Man hat die Leute untersucht, man hat Studien gemacht, man hat dann festgestellt, wie hoch muss die Verseuchung sein, wie lange kann ein amerikanischer Soldat dem widerstehen und noch kämpfen. Man hat die Leute da untersucht. Man hat dann irgendwann versucht, den Schmutz wegzuräumen und hat das dann auf einer Insel fernab.
Was?
Von allem.
Das ist eine Wasserstoffbombe.
Das ist die erste Wasserstoffbombe, die gezündet worden ist.
Die erste, ja.
Ich glaube, 10 Megatonnen oder so. Also es ist der Wahnsinn. Und die Idee war, was sind denn die Schätze des Pazifiks? Und diese für die Amerikaner war diese Abgelegenheit des Pazifiks quasi der Baustein für, um eine Atommacht zu werden. Mhm. Sie konnten diese Tests machen, die sie niemals in Amerika hätten machen können. Die haben sich einen Ort gesucht, wo sie ihre Atomraketen testen können, wo sie die ganze atomare Entwicklung testen konnten sozusagen. Mhm. Und Amerika wäre keine Atommacht geworden, wenn sie diese pazifischen Inseln tatsächlich damals nicht in Schutt und Asche gelegt hätten.
Und verseucht haben auf zehntausende Jahre
heute
hinaus.
Noch. Also das Bikini-Atoll zum Beispiel ist bis heute nicht wirklich bewohnbar. Es gibt dort auch viele Inseln, auch Enewetak-Atoll, die nicht bewohnbar sind. Die Leute dürfen heute noch nicht mal den Fisch, da gibt es ganz viel frischen Fisch, aber den dürfen die nicht wirklich essen. Ein Fisch im Monat, glaube ich, war das, haben sie uns gesagt, dürfen sie essen, hätten ihnen die Amerikaner gesagt. Es wurde wohl Plutoniumbrocken von einer nicht detonierten Atombombe. Es hat uns dann ein ehemaliger Dekontaminierungsarbeiter der amerikanischen Armee erzählt. Es wurde einfach in die Lagune geschmissen. Also, und dann
was,
wird das,
was sehen wir da, Johannes? Was
ja, ist das? Das ist der Dom, das ist das Atommüllendlager. Der Runit-Dom, der sogenannte, und da sind 80.000 Kubikmeter
darunter,
hochradioaktiv verseuchter Schrott und Erde, Plutonium vor allen Dingen. Und das ist völlig ungesichert. Da konnten wir einfach draufgehen. Da ist niemand, das ist nichts, keine Absperrung und gar nichts. Und das Problem ist, dass dieser Betondom dabei ist zu cracken. Wir haben die Cracks gesehen, wir haben sie gefilmt. Das ist jetzt noch nicht so, dass es wirklich...
Da sieht man das auch, ne? Wie brüchig das alles ist.
Ja,
man ist
ja auch da steckt er einfach mal so ein Stöckchen rein und dann, das ist 50 Zentimeter dick, diese Betondecke. Und der holt da 30 Zentimeter, kann er seinen Stock da reinstecken. Wir haben das dann gemessen, aber wir konnten nur Gammastrahlen messen. Und Gammastrahlen haben wir nicht gemessen, aber Plutonium und Strontium und all diese Isotope, die emittieren Alpha- und Beta-Strahlung, das konnten wir gar nicht messen. Aber die ist auch nicht so gefährlich, wenn man sie nicht einatmet oder wenn man das nicht aufnimmt. Das ist der Punkt. Insofern, wir hatten jetzt keine so große Sorge, weil diese direkte Strahlung, die uns hätte treffen können, die Gammastrahlen, das haben wir vorher schon gemessen, dass wir da nicht zu nah waren. Das kenne ich noch aus Fukushima, da hatten wir auch immer diese Geräte dabei. Da war das dann schon ganz anders, viel dramatischer.
So, das ist sozusagen der historische Exkurs, aber wenn man in die Zukunft blickt, ist das interessant, strategisch. Warum?
Also der Pazifik ist aus verschiedenen Gründen strategisch interessant. Das sind einmal natürlich die Handelswege. Wir waren da auch bei RIMPAC dabei, das ist das größte Manöver, das es im Pazifik gibt. Das ist in Amerika und ich glaube 29 Staaten haben da mitgemacht. Flugzeugträger aus 29 Nationen, Kampfschiffe, U-Boote, Flugzeuge. Auch die Deutschen waren dabei, die Europäer. Ich glaube 40 Flugzeuge kamen aus Deutschland und Europa, die daran teilgenommen haben, weil man den Pazifik nicht den Chinesen überlassen will. Also man möchte selbst, und da hat Deutschland zum ersten Mal, ich sag mal, in einem großen Show of Force gezeigt, dass man auch geopolitisch denkt und man hat sich da an die Seite der Amerikaner gestellt, um den Pazifik zu verteidigen, also auch die Freiheit der Schifffahrtswege zu verteidigen. Das war ein klares Signal nach China, also so einfach könnt ihr das euch nicht machen.
Nicht machen.
Wir stehen hier zusammen. Das zweite ist, es gibt wahnsinnig viele Rohstoffe, wir haben vorhin drüber gesprochen, in Grönland seltene Erden. Wir haben das gedreht. Also nicht wir, sondern das war ein Unterwasserroboter, der 6000 Meter runterging. Die ganze Seeflor war voll mit ungefähr golfballgroßen Bällen, die alle möglichen Metalle in sich tragen, für die man an Land 5 Minen bräuchte, für jedes einzelne Metall.
Was hast du da? Lithium und...
Lithium, Nickel, alles Mögliche. Magan, so sieht das aus. So ist der ganze Meerboden voll. Und die Cook Islands wollen das nun heben. Das ist eine heiße Diskussion. Viele Unternehmen, BMW, Google, haben gesagt, wir wollen da gar nicht mitmachen bei sowas, weil die fürchten einen Image-Schaden, einen Shitstorm in den sozialen Medien, wenn sie da auf einmal auf den Cook Islands versucht man sozusagen erstmal rauszufinden, was ist das? Das sind diese Knollen, da ist alles drin. Und das ist ein Schatz für so ein Land, das hat uns der Premierminister gesagt, sie rechnen mit 120 bis 150 Milliarden auf einem ganz relativ kleinen Gebiet, so groß wie das Saarland, können sie damit machen.
Woher kommen die?
Von der Ernte dieser Knollen. Also diese Knollen, diese Knollen haben sich entwickelt über, das muss man sich mal reinziehen, ungefähr 1 bis 10 Millimeter in einer Million Jahre. Das sind Mineralien, die binden sich an irgendwelchen kleinen Haifischzähnen, hat man uns gesagt, aber auch an kleinen Sandkörnern und dann bildet sich durch Druck und so weiter, entwickelt sich das immer weiter und diese Dinger sind 10, 100 Millionen Jahre alt. Das ist verrückt. Und sind diese ganzen Rohstoffe drin. Und
was wir für Energiewende...
Diese Mineralien, die da drin sind und werden benötigt für die Energiewende. Und das sind auch die seltenen Erden, die man dort findet. Kobalt ist da auch im großen Maße drin. Und da hat man vor uns gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam mit Umweltverbänden, Politik und Wirtschaft, wir müssen uns jetzt hinsetzen. Wir haben jetzt die letzte Chance, wo wir vernünftige Standards festlegen können, um diese Manganknollen, sind das, glaube ich, kann man, würde man in Deutschland sagen, zu heben. Wenn wir das nicht tun, werden es andere tun, die sich eben nicht daran halten, nämlich unter anderem China. Und China spielt, und jetzt kommen wir wieder zum strategischen Ausgang, Amerika und China kämpfen um den Pazifik, um Einfluss in den Pazifik. Mhm. Und die Chinesen sind dabei, recht pragmatisch dort Politik zu machen. Die unterstützen viele Länder mit sehr viel Geld. Man baut Regierungsgebäude, man baut Straßen, man baut Wasserleitungen, man baut Stromleitungen. Und da hofft man natürlich auf eine gewisse Gegenleistung, die nicht direkt gefordert wird. Aber natürlich, wenn das dann kommt, das hat uns der Premierminister gesagt, die Amerikaner haben uns viele Jahre vernachlässigt, die letzten Jahrzehnte. Die Chinesen sind schon lange da. Mal schauen. Also dann lädt man halt die Chinesen ein, dass die diese seltenen Erden dort rausholen.
Die Chinesen, Johannes, ich kenne das aus Afrika besonders gut. Egal, wo du hinkommst, sind immer schon da.
Genau.
Dort auch?
Überall. Wir waren auf Tuvalu, das ist nun wirklich echt abgeschiedene Insel. Da waren zwei chinesische Großfamilien, die sozusagen den kompletten Handel da im Griff hatten. Also das ist eine kleine Insel, ein kleines Atoll, aber das waren Chinesen, die hatten einen chinesischen Supermarkt, die hatten chinesisches Restaurant und dann hatten sie mehrere Läden, in denen man alles bestellen konnte. Vom Motorradhelm über irgendwelche Getriebeketten bis zum Kugelschreiber. Die Leute kamen dahin, haben das bestellt und die haben das aus Hongkong dann reingeholt oder aus
einfach wahnsinnig fleißige Menschen.
Absolut.
Einfach mal sagen.
Ja, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber man hat oft den Eindruck, dass die Chinesen die einzigen sind, die dort an diesen Orten das Businessleben am Leben erhalten. Das muss man schon sagen. Die sind sehr, sehr fleißig, die organisieren alles. Und ob das immer nur rein wirtschaftlich getrieben ist, also ich glaube, da sind auch viele Leute dabei, die mit dem Staat zusammenarbeiten. Auf die eine oder andere Weise gar nicht mal jetzt angestellt oder so. Aber ich meine, das ist in China so, dass man erwartet dann auch, dass man irgendwie...
Du kennst das gut, du warst lang genug da.
Ja, genau.
Und letzte Frage, Johannes, weil ich das ganze Zeit da hinten sehe, so eine Knolle, was kostet die?
Also eine einzelne Knolle kann ich dir nicht sagen, was sie kostet, also weil die gibt es ja auf dem Markt offiziell noch gar nicht. Aber alle Knollen, die das in einem Gebiet heben wollen, das so groß ist wie das Saarland, da hat uns der Premierminister gesagt, das sind ungefähr 120 bis 150 Milliarden Marktwert an Metall.
Milliarden.
Ja, und die haben gesagt, die Cook Islands sind quasi komplett abhängig gewesen vom Tourismus als Businessmodell. Das ist während Covid komplett zusammengebrochen. Und dann haben sie gesagt, und keiner hilft uns. Okay, wir müssen uns selber helfen. Wir haben das alles. Wir haben diese Rohstoffe. Warum heben wir die nicht? Natürlich wollen wir das ordentlich machen. Wir wollen die Umwelt nicht zerstören. Aber wir lassen uns von euch vom Westen ganz bestimmt nicht vorschreiben, was wir mit unserem Land machen können. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, das die sind fast selber. Überall vorbei. Ne?
Ja, das
und
ist so.
Da haben wir auch gerade ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Stichwort doppelte Standards und so weiter.
Genau.
Wir können Ihnen noch 2 Stunden zuhören. Danke sehr herzlich. Wir sind leider am Ende der Zeit. Vielen Dank Ihnen allen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.